Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 461. Es ist Sonntag, der 24.03.2024. Grüß dich, Samira. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber hier im Rheinland ist es nasskalt und fies.
Ja, regnerisch leider, so ein bisschen. Die Sonne kommt nicht so wirklich oft durch, ganz kurz heute Morgen. Aber ja, sehr regnerisch die letzten Tage leider.
Hattest du gestern auch kurzen Hagel- und Schneeregen gehabt?
Nee, das zum Glück nicht. Aber
also ganz es ist nichts liegen geblieben, aber so ganz paar Flöckchen kamen gestern hier runter. Und ich dachte so, krass. Vor allem, wenn man überlegt, Mittwoch, Donnerstag war ja irgendwie so 20 Grad hier.
Ja. Ja, der Unterschied ist krass, ja, genau, bei uns waren auch 18, jetzt ist es halt wieder, ja, irgendwie um die 10, aber nee, wenigstens kein Schnee.
Ja.
Regen reicht.
Ja, aber man merkt, der April, der steht vor der Tür, da kommt nochmal fieses Wetter. Ja. Wir haben am Freitag, war auch richtig fies Wetter hier gewesen, und haben wir zu Hause mal die Chance genutzt und haben mal seit ewigen Zeit mal wieder einen richtigen Binge-Tag gemacht von, weit über 8 Stunden. Wir haben am Freitag die komplette Serie The Gentleman auf Netflix gesehen. Kennst du die?
Ja, die habe ich auch schon geguckt.
Guy Ritchie?
Die fand ich gut.
Wie fandst du die?
Mich hat die also natürlich, Guy Ritchie macht öfter so, finde ich, manchmal so sehr brutale Szenen so teilweise. Mhm. Ne? Gerade wenn es so diese Gewaltszenen, so ein bisschen übertrieben, sagen wir mal so.
Ja, aber auch ein bisschen abgedreht.
Ja, ein bisschen abgedreht so, aber die Geschichte ist einfach, ja, ist einfach spannend, finde ich. Also es ist halt, ich kann ja mal kurz vorlesen, was bei Netflix steht, ist jetzt ganz kurz, ab 16 auf jeden Fall. Als der adlige Eddie das Familienanwesen erbt, stelle er fest, warum hier Stelle? Naja, dass ein riesiges Marihuana-Imperium dazu gehört, stellte er fest wahrscheinlich, und die BetreiberInnen sich nicht in die Suppe spucken lassen. Also ja, es geht halt um nur so eine adlige Familie, die dann sozusagen merken, dass ihr Vater oder der Vater von dem Hauptdarsteller mit kriminellen Banden zusammenarbeiten musste oder hat Drogen im Drogengeschäft war und er das weiterführen muss. Und das ist sehr unterhaltsam, weil da auf dem Weg sehr viel passiert, ne?
Ja, er ist ein idiotischer, koksender Bruder.
Ist der Burner.
Ja, und dann irgendwie diese Geschäftsbedingungen, irgendwie findet er ja selbst Gefallen da dran. Musstest du auch bei dieser einen Folge so mit diesem Nazi-Sohn so lachen, wo diese Führung auf diesem Alben gut war, mit den Asiaten und die dann schreiend rausrennen und dieser eine Opa da nackt mit dem schwingenden Penis und der Maschinenpistole hinter den her rannte. Das ist, da habe ich gedacht, okay, jetzt ist richtig Guy Ritchie-Zeit.
Ja, genau, das war auch so eine typische Szene. Aber ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
Kommt auch viel Boxen drin vor?
Ja, genau. Und auch interessante Sachen, ne? Wo man so weiß, was da so stattfindet, wie Kämpfe da, auf was gewettet wird. Und ist ganz interessant gewesen. Also, wie man da Geld wäscht, Drogengeld wäscht. Also, wer sich für sowas interessiert.
Hattest du es eigentlich auch gehabt, als die dann bei den, wie nannten sie die? Wanderer? Früher hätte man gesagt Zigeuner, aber beim wandelnden Volk war, und Gedanke war echt gewesen, als ich die alle gesehen habe, die sehen alle aus wie der Fury-Clan.
War ein bisschen furchteinflößend von denen, so ein bisschen, ne? Ja, aber ja, die waren
furchteinflößend, aber auch irgendwie so ein bisschen skurril.
Ja, alles zusammen.
Obwohl die ganze Serie war skurril.
Die ganze Serie ist eigentlich skurril, aber irgendwie auf eine gute Art und Weise, also auf eine unterhaltsame Art und Weise, ne, also so. Eddie, Edward Horniman ist der Hauptdarsteller und Susie Glass und ja, die Frau spielt ja da auch eine Rolle. Also ist sehr, sehr, empfehlenswert für Leute, die so ein bisschen Breaking Bad gut fanden oder so, wie soll man es sagen? Ja, würde ich sagen, so in die Art.
Wobei Breaking Bad war ja jetzt nicht so abgedreht mit so schrägen Charakteren wie dem Jimmy da, der und das
Narcos,
Gras.
Breaking Bad, so ein bisschen so war. Also es geht so in die Richtung natürlich, aber auch ein bisschen brutal am Ende.
Ja, Narcos ist sehr brutal in manchen Teilen.
Ja, also so ein bisschen halt diese Drogengeschichten. Nur er hat halt nochmal einen anderen Zugang. Aber ja, guckt es euch an, wenn ihr eine Serie braucht.
Ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ich war sehr gut unterhalten. Und wenn dir die auch noch gefällt, dann wisst ihr ja auch, wenn uns beiden da schon, dann wird es euch wahrscheinlich auch gefallen. Ja. Naja, bevor wir die Beschwerden kommen, dass wir zu lange Smalltalk machen, kommen wir zu unserer Kernkompetenz, dem Boxen und dem Rückblick.
Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
So, letzte Woche haben wir ja den Podcast aufgezeichnet und konnten noch nicht über den Kampf von Dillian White gegen Christian Hammer sprechen, weil er ja erst an einem Sonntag stattgefunden hat in Irland. Und Nachgang stellte sich aus, es war ein bisschen kompliziert, auch diesen Kampf zu sehen. Ich habe jetzt nur Ausschnitte von dem Kampf gesehen und ja, so kurzfristig, wie der Kampf angekündigt worden ist, schätze ich mal, so kurzfristig hat den Christian Hammer auch angenommen. Denn der sah ja so überhaupt nicht in Form aus. Also da kennt man deutlich bessere Performances von ihm. Und ja, gibt's was kann man zu dem Kampf sagen?
Ja, es sah so aus, als wäre er einfach angerufen worden, hat sich dann überlegt, naja, eigentlich boxe ich nicht mehr, aber nehme ich jetzt halt irgendwie noch mit. Im Endeffekt war das auch so ein Kampf. Also man konnte, als er stattfand, habe ich nichts gefunden, dass man den live irgendwo gucken konnte. Auf YouTube gibt es ja wirklich einmal eine Highlights und dann so eine blöde Aufnahme mit dem Handy. Man kann es halt alles nicht so gut erkennen, aber was man gesehen hat in den Highlights, ja, Christian Hammer hatte da keine große Aufgabe. Der ist da auch nicht zum Siegen hingegangen. Na klar, der ist nicht gleich umgefallen so, aber, also nicht in der ersten, zweiten Runde, hat schon auch was kassiert, aber Dillian White war da der klar ambitioniertere Mann, so der halt auch mehr gemacht hat und der einfach fitter aussah. Und am Ende des Kampfes, ich meine, der Ringrichter hat den Kampf, so wie ich das gesehen habe, dann einfach beendet, nachdem Hammer nicht mehr weiterboxen wollte. Zumindest sah das so aus, weil Dillian White hat ihn ja dann so ein bisschen beschimpft. You are a coward, also du bist ein Feigling, hat er ihn die ganze Zeit gesagt, weil er halt dann quasi den Kampf aufgegeben hat, weil er, vielleicht hat er es auch nicht geschafft über 10 Runden mit seiner Kondition, ne? Ja, ich glaube, White sah ein bisschen enttäuscht aus, also dass der Kampf so schnell, da ist jetzt auch nichts Krasses vorher vorgefallen, dass man es gesehen hat, aber man hat gemerkt, so Hammer hatte da einfach keinen Auftrag und er hat sich halt aus dem Kampf dann gezogen, weil sich 10 Runden zu verprügeln zu lassen, ist jetzt auch nicht.
Ja, mit dieser, so geil, fand, ne? Also er sah jetzt echt nicht in Form aus, also nee, wahrscheinlich hatte das, wie du schon sagst, eigentlich Box über kurz, ja, komm, da nimmst du das noch mit.
Ich glaube, ja.
Ja.
Er hat ja seit 2022 nicht geboxt, also gegen Joe Joyce war ja der letzte Kampf. Und von daher glaube ich auch nicht, dass er das noch irgendwie vorhatte unbedingt. Also, obwohl er ist 36, sehe ich gerade. Also theoretisch könnte er noch boxen.
Ja, aber bedenke halt auch, gegen wen hat er schon alles geboxt. Also der hat andere Meilen auf dem Tacho.
Und was er alles schon genommen hat, auch Frank Sanchez, ne? Dann Joe Joyce. Also einige Leute. Tony Yoka hat er schon geboxt, Luis Ortiz. Also eigentlich hat er Alexander Povetkin. Das ist wirklich, ja,
der hat andere Leute Meilen auf dem Tacho als manche.
Also der hat eigentlich schon alles mitgenommen, ja.
Eben, also krass. Kann ich das schon verstehen, wenn man sagt, auch mit 6, komm, reicht, war genug.
Dritte Runde war es vorbei.
Gut. Dann hatten wir noch eine Veranstaltung in Yorkshire. Dort kämpfte Dalton Smith gegen José Cepeda um den WBC Silver-Titel im Superleichtgewicht. Der war vakant und Smith hat den Kampf durch K.O. in der 5. Runde für sich entschieden. Nachdem Cepeda ausgezählt worden ist durch eine Rechte zum Körper. Dalton Smith. Ich habe gestern noch den, wenn wir gerade schon eben waren bei Guy Ritchie, ich habe gestern den Film Roadhouse mit Jake Gyllenhaal gesehen. Heißt der Hauptdarsteller auch Dalton.
Ach so.
Ist ein Remake von dem 1989er Film mit Patrick Swayze und auch wie im Original hat dieser Film echt nicht wirklich eine Handlung.
So, na toll.
Und Conor McGregor spielt den Antagonist und das war ein dermaßen beschissener Schauspieler.
Conor McGregor?
Ja. Der spielt den Antagonisten.
Echt? Hat einen Film
irgendwie gefühlt auch wie die Hälfte des Films hat er kein Hemd an und läuft auch immer so rum.
Ja, das ist halt sein Markenzeichen, ne? Also das ist, glaube ich, das Einzige, wofür sie ihn da wahrscheinlich verpflichtet haben.
Also der Film hat wirklich null Handlung, aber die Kampfszenen sind ganz gut, also muss man schon sagen.
Okay.
Naja. Dann kommen wir zur Vorschau und da haben wir einiges zu besprechen.
Vorschau auf kommende Kämpfe.
Einmal hätten wir für eine Veranstaltung kommenden Freitag, den 29. März in Amerika. Da ist in Glendale, Arizona eine Veranstaltung. Dort kämpft Oscar Valdez gegen Liam Wilson im Superfedergewicht. Dann noch Cienessa Estrada gegen Jocasta Vell um die Titel der IBF, WBA, WBC und WC im Minimumgewicht. Zu sehen ist die Veranstaltung in den USA auf ESPN. Dann haben wir noch eine Veranstaltung in Sofia in Bulgarien. Eigentlich sollte da Mahmud Shah gegen Kubrat Pulev um den regulären WBA-Titel im Schwergewicht boxen. Shah ist aber verletzungsbedingt raus. Da gehen wir gleich noch in den Nachrichten drauf ein. Als Ersatzgegner ist aber da dann Igor Shevardzutski angesetzt worden. Ja gut, macht jetzt natürlich Sinn. Shah wird ja von EC Boxing vertreten. Dass man natürlich dann guckt, so wen hat man noch selbst in den eigenen Reihen. Kann ich dann verstehen, dass man dann natürlich ihn nimmt. Bei Boxrec ist das noch nicht eingetragen, aber ich denke mal, Pulev geht da als klarer Favorit dann rein. Auf der anderen Karte selbst boxt auch noch Tervel Pulev, der Bruder von Kubrat Pulev, gegen Rolly Lambert Fogum. Dann ist noch nächsten Samstag im Universum Gym in Hamburg noch eine Veranstaltung, wo unter anderem Florian Schulz gegen Soltan Jalla boxt. Florian Schulz ist ja Schwergewichtler und ich muss jetzt mal hier kurz was
sagen. Der boxt ja ziemlich oft in letzter Zeit.
Ja, der wird anscheinend von Universum wirklich zügig aufgeboxt. Ich meine, er hat jetzt schon 2 Kämpfe dieses Jahr. Das ist jetzt der nächste Kampf und am 6.4., also eine Woche danach, boxt er auch noch in Aschaffenburg. Also die halten den, würde ich sagen, sehr busy und bauen den schnell auf. Finde ich gut. In Anbetracht von Zeiten, wo mancher Boxer ja irgendwie, obwohl er noch nicht mal irgendeinen Titel trägt, irgendwie nur einmal im Jahr boxt, finde ich so einen schnellen Aufbau gut, dass man auch da eine Menge Erfahrung sammelt.
Ja, er hat ja auch noch bis jetzt erst 3 Runden geboxt und 2 Kämpfen. Also von daher ist es auch immer recht schnell vorbei. Von daher, ist er da. Musste ja noch nicht so lange im Ring stehen, sagen wir mal so.
Dann haben wir noch eine kleine Veranstaltung in Wolfenbüttel in der Lindenhalle in Niedersachsen. Da kämpft Patrick Rohkohl, den hatten wir ja schon mal als Interviewgast 2020 bei uns im Podcast, gegen Marc Lamberts auf der Undercard, das finde ich interessant, aber nicht wegen der Ansetzung, sondern einfach nur wegen dem Namen. Malik Aksakal kämpft gegen Jan Maschalek? Ist das nicht
Maschalek,
dieser Typ?
Das habe ich ist auch das nicht der von Wirecard? Ist der Boxer geworden? Er wird doch gesucht.
Ist das denn nicht?
Nee. Ich habe auf das Bild geguckt, der sieht ein bisschen anders aus.
Ist ein Tscheche. Aber hat auch eine Glatze und einen Bart.
Ja, ein bisschen. Aber der Name ist undankbar heutzutage, glaube ich. Boah. Wenn du alle deinen Ausweis zu sehen. Was? Jan Maschalek?
Ja, stell dir mal vor, willst eigentlich in den Ring drin, auf einmal steht da Interpol am Ring. Du kommst jetzt mal mit. Ich bin Boxer. Ja, und gestern warst du noch russischer Priester gewesen.
Ja, wer ihn findet, der wird bestimmt eine gute Summe kriegen, wenn er weiß, wo er ist. Aber wir wissen es leider nicht. Nur sein Namensvetter boxt auf jeden Fall auch. Ja, witzig auf jeden Fall, ja.
Dann auch noch, also nächstes Wochenende dafür das Ostern ist es echt eine Menge los, finde ich. Ist auch noch ein sehr interessanter Kampf zu sehen auf The Zone, übertragen aus Kalifornien in Inglewood. Dort tritt Arsen Gulumarian, der französische amtierende Weltmeister im Cruisergewicht nach Version der WBA, kämpft dort gegen Gilberto Ramirez. Ramirez war ja schon Weltmeister gewesen im Supermittelgewicht, hat ja damals Arthur Abraham den Titel abgenommen. Ist ja dann weiter im Halbschwergewicht gewesen, hat unter anderem da ja auch Dominik Bösel kurzrundig in 4 Runden besiegt. Hatte dann aber seinen nächsten Kampf um den WBA-Titel im Halbschwergewicht gegen Dimitri Bivol in Abu Dhabi verloren. Hat dann eine Unanimous Decision gegen Joe Smith Jr. eingefahren und kämpft jetzt um den WBA-Titel im Cruisergewicht gegen Arsen Gulumarian. Bin ich auch mal gespannt, wie der Kampf ausgeht, denn der Franzose selber, und hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, der ist ja schon seit 2018 Weltmeister der WBA, hat aber bis jetzt immer nur in Frankreich geboxt. Marseille, Paris und
La Canet. Und der Canet, war in Exif bei Boxrec, ne? Weil er seit 2022 nicht geboxt hat.
Wahrscheinlich jetzt auch nicht so häufig geboxt. Ich meine, er hat ja 2022 und dann hat er bis 2019 nur geboxt. Also
ja.
Wahrscheinlich auch deswegen ist er irgendwie ein bisschen bei mir unten nochmal durchgegangen, dass ich den nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Aber bin ich mal gespannt. Vor allem er boxt jetzt das erste Mal in den USA. Er wohnt zwar auch da, aber muss jetzt nichts unbedingt heißen. Es könnte ein ausgeglichenes Ding werden. 70% K.O.-Quote beim Franzosen. Ramirez hat 66 und kommt eigentlich aus dem Supermittel. Gut, aber andererseits 1,89. Den Frame dafür hat er.
Ja, Ramirez war ja echt immer sehr dünn dafür.
Ja.
Früher in den leichteren, im Supermittelgewicht war der ja immer ein Riese, ne? Das war ja immer krass. Das heißt, von daher eigentlich von seiner Größe her und so kann er locker im Cruisergewicht boxen, ne? Der ist 1,91. Also
laut Boxrec ist er die Nummer 1. Ist er sogar die Nummer 1 der Weltrangliste im Cruiser. Na, ja, schauen wir mal. Es dürfte auf jeden Fall eine spannende Ansetzung auf jeden Fall werden.
Ja.
Und sportlich hochinteressant natürlich auch. Und auch eine Karte. Also ich habe selten eine Karte gesehen, wo so viele Sterne so viel drauf waren. Das ist schon wirklich beachtlich. Ist die Veranstaltung in Las Vegas von Tom Brown. Da kämpft Tim Tzio gegen Sebastian Fondora. Auch ein Riese. Der ist ja, glaube ich, 1,98. Ist ja noch größer als Ramirez. Und dann aber halt im Superwelter. Der Typ ist ja wirklich ein wandelnder Strich.
Und kann der auch kämpft noch gut aufsteigen in Zukunft.
Ja, du hast ja nur nicht mal im Cruisergewicht so viele Leute, die so riesig sind. Jedenfalls, da geht es um den vakanten WBC-Titel im Superweltergewicht und den WBO-Titel von Tim Tzio. Und ist ein 5-Sterne-Kampf und das ist er definitiv zurecht. Also da bin ich auch gespannt, wie Tzio mit dieser enormen Größe von Fondora zurechtkommt. Und Fondora ist ja auch noch hinzu, also abgesehen davon, dass er jetzt optisch für die Gewichtsklasse in der Erscheinung ist, er ist ja auch ein guter Boxer. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie der Kampf ausgeht, aber ich gehe da schon mit Tzio. Auf der Undercard haben wir dann noch 2 weitere 5-Sterne-Kämpfe, einmal im Superleichtgewicht. Da kämpft Rolando Romero gegen Isaac Cruz um den WBA-Titel im Superleichtgewicht. Und Eris Landi Lara gegen Michael Cefera um den WBA-Titel im Mittelgewicht. Auch ein 5-Sterne-Kampf. Wobei, ich meine, Lara ist jetzt allzu lang, macht der nicht, aber ich denke mal, Cefera ist zwar jetzt aktuell 31 Siege, 4 Niederlagen, ist aktuell nicht gerankt. Ja. Ah, Lara. Im Zweifel gehe ich immer mit dem Kubaner.
Okay.
Im Zweifel. Dann hast du noch im Superweltergewicht Brian Mendoza gegen Sey Boatschuk um den WBC-Interimstitel im Superweltergewicht. Im Federgewicht dann noch Mirko Zuelo gegen Suleiman Segawa. Also, die Card ist wirklich ordentlich gespickt mit Hochkarätern, was so die Klasse angeht. Sieht man selten und dann auch noch am Ostersamstag. Gut, dann kommen wir mal zu den Nachrichten.
Die Box Podcast Nachrichten.
Und wie eben bereits erwähnt, sollte ja eigentlich Mahmoud Shah nächste Woche in Sofia gegen Kubrat Pulev boxen, aber daraus wird jetzt nichts, denn Mahmoud Shah hat sich im Training den Bizeps abgerissen. Ich glaube, linken Arm war das gewesen und ist jetzt auch operiert worden. Man hat jetzt auch im Internet diverse Aufnahmen, Videos gesehen von dem Kampf und als wir die Meldung geteilt hatten bei Instagram, ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass wir so oft so viele Nachrichten von unseren Zuhörern bekommen haben, so war ja klar oder hätte man sich ja gleich denken können, also da war auch die Meinung relativ schnell klar gewesen.
Ja, das stimmt. Vielleicht auch ein bisschen vorschnell, aber da merkt man, dass halt vielleicht nicht die ganz große Sympathie bei Mahmoud Shah liegt. Oder beziehungsweise bei seiner Aktivität, dass das da sehr viel, dass die Fans da halt immer schon so ein bisschen genervt vielleicht sind, dass seine Kämpfe halt oft angekündigt werden oder dann nicht stattfinden. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass er da immer Schuld hat oder so. Aber offiziell hat er ja eigentlich nie Schuld gehabt.
Ja.
Entweder Visa, ne, Preda-Probleme, Don King oder jetzt eine Verletzung. Ich meine, das macht man jetzt auch nicht mit Absicht.
Ja, von so einem Bizepsabriss, das so ist eine schlimm, Heilung von so einem Ding, von so einem Bizeps, da bist du auch mal so 3, 5, 6 Monate. Bist du da auch mit beschäftigt? Und den Bizeps, den brauchst du nur mal fürs Boxtraining. Ich meine, du musst den Arm bewegen, du musst den einziehen können. Dafür ist der Bizeps ja in erster Linie da. Der ist ja nicht da, um zu flexen, sondern um den Arm einziehen zu können. Und wenn das nicht funktioniert, hast du ein Problem. Und das heißt also, die nächsten 6 Monate wirst du wahrscheinlich, also mal aufgerundet 6-7 Monate wirst du nicht an Boxtraining denken können oder klassische Schlagübungen denken können oder Muskeltraining denken können, was den Oberkörper angeht. Also ich glaube, und jetzt ist er ja auch schon, wie alt ist er jetzt? 39? 40?
39. Robert Pudloff ist 42.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der dieses Jahr noch boxt, weil der muss ja dann auch nach den erstmal ins Training wieder einsteigen, ein gewisses Trainingslevel auch kriegen. Also dieses Jahr wird das nichts und
Na, die Bild hat geschrieben, für September wird irgendwas geplant. Neuer Termin wahrscheinlich im September in Sofia. Aber ich glaube auch nicht, September ist viel zu früh. Also
ich habe Zweifel. Dass ich das jetzt irgendwie jetzt ihm wünsche, aber ich habe Zweifel, ob das realistisch sein kann.
Also bei Boxen 1 steht, dass also er wurde ja schon operiert und die haben geschrieben, Mahmoud Shah kann in circa 6 Wochen wieder langsam mit der Belastung des Arms beginnen. Okay. Aber halt langsam, ne? Aber besser wieder richtig so. Kommt auch drauf an, wie es heilt und sowas kann man ja immer schlecht vorhersagen, ne? So, eben. Wie das jetzt wirklich dann verläuft. Also ich kann mir vorstellen, dass der Kampf, wenn, dann wirklich erst im September oder so kommt, im Winter. Mhm. Also, oder er boxt halt dann gar nicht mehr und dann ist die Frage, ob es überhaupt noch zu diesem Kampf kommt, weil ich meine, ich weiß auch nicht, wie lange Pulev da noch boxen will.
Der ja auch schon über 40 ist, also.
Anfang nächsten Jahres können sie es noch irgendwie durchziehen, aber also die Frage ist auch, wie lange er seinen Titel dann, ob er seinen Titel dann, also die ganze Zeit dann noch weiter behalten darf. Oder ob sie irgendwann sagen, du boxt ja nicht, aber er ist halt verletzt und ich keine Ahnung, wie das da geregelt ist, ob die dann trotzdem sagen, jemand anders soll jetzt mal den ausboxen oder ob sie auf ihn warten. Ist es halt so vereinbar, die haben ja auch Verträge unterschrieben. Aber wer weiß, also
da wenn er nächstes Jahr nicht, das heißt, dann ist der Titel ja 7 Jahre nicht verteidigt.
Also wenn man dann, ja, auch für den Boxverband ist es ja auch irgendwann schlecht. Ne? Also es ist halt wirklich krass, dass er so lange, ja, dass da
ich
keiner
ich habe erst gedacht, boxt. Du wolltest sagen, das ist für den Boxverband peinlich, aber andererseits ist es die WBA. Und so wie du, also denen ist, glaube ich, gar nichts peinlich.
Aber die verdienen ja auch kein Geld. Also weißt du, es ist ja auch so, wenn da nicht gekämpft wird darum, es ist halt irgendwann auch für den Boxverband schlecht. Klar, dieser Titel ist eh schon, ich glaube, die Leute haben ein bisschen die Schnauze voll schon von diesem Titel, aber irgendwie würde man trotzdem gerne mal sehen, dass irgendjemand darum boxt. Also auch wenn eine Verletzung dazukommt, aber man kann ja trotzdem jemand anders boxen lassen und dann sagt man, der Gewinner boxt dann halt gegen den. Ich weiß es nicht, aber der letzte Kampf von Mahmoud Shah war am 21.12.2022 gegen Nuri Seferi in Hamburg. Also ist ja auch schon echt lange her. Also er hat sich auch sehr, ja, dann auch Zeit gelassen, hat ja auch geklagt, dann um den Titel wieder zu bekommen und so. Naja, mal schauen. Keine Ahnung, ich bin unsicher, ob es noch zu diesem Kampf kommt. Kann auch abgesagt werden, irgendwann komplett, ne? Ist alles vorstellbar. Keine Ahnung.
Also, ich habe halt auch Zweifel, ob das noch klappt. Aber schauen wir mal. Also, man soll aber ja nie sagen.
Man sollte halt nicht immer gleich so tun, als würde jeder sich eine Verletzung ausdenken. Das ist halt auch immer so ein bisschen, weißt du, so, ja, bestimmt fake und so. Ich meine, es sieht nicht fake aus. Er wurde operiert. Ich meine, er postet ja auch Bilder auf Instagram von seinem Physiotherapeuten aus seinem Krankenhaus. Und also, wenn man so viel fake inszeniert, ich glaube, so viel Zeit hat er auch nicht, da so eine ganze Bühne sich aufzubauen und da so ein Theaterstück abzuspielen. Es scheint schon echt zu sein, aber ich finde, man muss immer so ein bisschen vorsichtig so sein am Anfang. Nicht gleich jemanden so vorverurteilen. Er kann sich halt wirklich verletzt haben, ne? Es ist halt so. Es ist halt Sport.
Aber ich kann es nachvollziehen, ich gebe dir vollkommen recht, halt ich kann es aber halt auch nachvollziehen, weil es ist halt auch mal eine Frage, von wem kommt es. Ist ja wie mit Tyson Fury, wo du denkst, wäre auch zu einfach, wenn mal da mal nichts wäre oder so. Du hast halt so Klienten, die bei denen irgendwie immer was ist.
Öfter was ist, klar. Und dann nervt es einen halt noch mehr. Aber ich meine, Tyson Fury hat sich ja auch nicht mit Absicht einen Cut zugezogen. Da kann man jetzt auch nicht sagen.
Nö, weißt du, aber sag mal so, was Kampfabsagen angeht oder irgendwas, kann nicht. Und dann siehst du ihn irgendwo feiern mit Fans und sowas.
Ja, manche provozieren es halt so ein bisschen, dass die Fans da sehr sensibel drauf reagieren.
Eben, und dann hast du halt, dann braucht halt eine Meldung kommen, die kann dann halt auch noch echt sein und dann glaubst du die halt irgendwann nicht mehr.
Keiner mehr.
Das ist halt dieses berühmte, ach, wie oft ist deine Oma denn jetzt gestorben?
Ja, das ist leider so. Aber naja, damit muss man dann klarkommen.
Ich glaube, so Leute hat man früher auch immer in der Schule gehabt, bei denen immer irgendwas war, wo man auch denkt, so, ah, was ist es denn heute? Ach, das schon. Ist das nicht schon 5-mal passiert? Wie oft stirbt deine Oma?
Naja, genau. Naja, schauen wir mal. Wir lassen uns überraschen, ob es noch zu diesem Kampf kommt. Mhm.
Was sehr spannend ist, finde ich, ist jetzt, die Saudis werfen ja, wie du eben schon gesagt hast, eine Menge Geld in den Raum. Und im Gespräch ist ein Kampf zwischen Deontay Wilder und Zhilai Zhang sowie Philipp Hurkowitsch gegen Daniel Dubois für den 1. Juni in Riyadh. Spannend. Mhm. Also alle, beide ja, Ansätze,
cool,
finde ich gut.
Cool eigentlich, die Kämpfe. Spannend, also coole Kämpfe, sehr coole Kämpfe.
Ja, vor allem wundert es mich jetzt ehrlich gesagt, wenn jetzt im Mai ist ja, soll ja dann der Kampf endlich stattfinden zwischen Tyson Fury und Alexander Usyk. Und Fury sieht auch erstaunlich schlank aus für seine Verhältnisse. Mhm. Klar, wird jetzt nie einen Adonis-Körper haben, aber für seine Verhältnisse ist er wirklich relativ schlank. Und es wundert mich ja dann doch so ein bisschen, dass Hurkowitsch dann doch nicht von seinem Pflichtherausforderungsstatus Gebrauch macht und quasi dann gegen den Sieger kämpft, weil er ist ja der IBF-Herausforderer, aber dass er dann gegen einen nicht ungefährlichen Boxer wie Daniel Dubois dann auch antritt. Also, Chapeau, finde ich, ziehe jetzt erstmal meinen Hut vor.
Bei Fury Usyk sollte ja eigentlich auch ein Rematch offiziell sein. Da weiß man jetzt nicht, ob es dazu kommt, aber
ja, beim denkt Rematch, er, will nicht so lange warten. Also, soweit ich weiß, soll es ein Rematch geben, aber wenn es dann das Rematch gibt, wird der IBF-Titel schon nicht mehr zur Disposition stehen.
Ach so, okay.
Soweit ich weiß.
Ja, aber ja, ich weiß nicht, aber ich meine, Hurkowitsch eigentlich, der muss halt auch irgendwie boxen, ne? Wenn er die ganze Zeit nur wartet, davon kommt man auch nicht weiter.
Mhm.
Und wenn er halt jetzt so einen Kampf hat, also ich meine, da kann er natürlich auch sich weiterentwickeln. Dubois ist jetzt auch kein leichter Gegner, dagegen den wird er jetzt einfach so durchlaufen können. Das ist ein spannender Kampf, eng.
Ja.
Und da kann der Sieger viel gewinnen. Also beide sind natürlich...
Und viel verlieren.
Ja, viel verlieren, aber beide sind noch nicht so alt. Also im Endeffekt können beide noch ein bisschen weiterboxen. Hurkowitsch ist 31, selbst wenn er verliert, heißt nicht, dass seine Karriere gleich vorbei ist. Genauso wie bei Dubois. Ich meine, der ist 26. Das ist halt...
Ja gut, ja. Der hatte ja schon mal den WBA-regulären Titel gehabt. Zwischenzeitlich. wo eigentlich Herr Chahin haben sollte. Haha. Aber interessant finde ich auch die Ansetzung, dass Deontay Wilder gegen Zhilai Zhang boxen soll. Ich meine, beide...
Das ist eher krasser für den, der verliert. Ist eher die Karriere vorbei. Das muss man da eher sagen, ne?
Wilder 37. Wobei Zhang, wenn der jetzt nochmal... Obwohl, gut, der hat jetzt die letzten Kampf hat er verloren.
Ja.
Sollte das nicht eigentlich auch ein Rematch gegen Parker eigentlich geben, wegen seinem WBO-Contender-Titel?
Ja,
eigentlich
schon.
Jetzt ehrlich ein bisschen. Ja gut, andererseits ist auch...
Ja.
Gut, aber wenn die Saudis jetzt sagen, wir zahlen dir aber Summe X dafür, dann kannst du dann natürlich sagen, okay, ich verzichte darauf, denn das Geld wird man so schnell nicht nochmal wahrscheinlich kriegen. Und ich finde ehrlich gesagt, so die Anführungszeichen, die zwei Schwergewichtsoppers, Wilder hat ja jetzt seine beste Zeit, hat man ja jetzt leider gesehen in Riyadh, seine beste Zeit hinter sich. Zhang schwebt auch, würde ich sagen, trotz der Niederlage, die er jetzt eingefahren hat gegen Parker, hat er aber immer noch ein gutes Fahrwasser, finde ich, weil er hat Parker immerhin zweimal ordentlich zu Boden geschlagen.
Ja.
Ich habe mir jetzt mal die Aufnahmen mal angeguckt, also hui.
Das war krass, ja.
Das hätte auch anders ausgehen können. Und von daher bin ich jetzt doch auf den Kampf bin ich gespannt, weil die Frage ist ja jetzt wirklich, um vielleicht jetzt mal Austin Powers zu zitieren, ob Deontay Wilder sein Mojo wiedergefunden hat.
Und das muss er eigentlich, weil sonst kann er echt einpacken. Dann will ihn auch irgendwann keiner mehr sehen, wenn er da wieder so eine Schlafnummer hinlegt. Also gegen Zhang, der ist jetzt Zhang ist eh der Favorit in diesem Kampf, weil der ist auf Platz 6 bei Boxrec. Wilder ist schon auf Platz 17 runtergerutscht.
Mhm.
Also eigentlich braucht Wilder diesen Sieg fast noch mehr als Zhang, so, weil er einfach schon jetzt so weit nichts mehr geleistet hat und alle denken, der hat so seinen Hunger sowieso schon verloren. Wo ist seine Schlagkraft geblieben? Deswegen müsste das eigentlich wie so eine Rückmeldung von Wilder werden. Aber die Frage ist, ob er das hinkriegt, ob er das überhaupt kann. Und da muss man echt fragen, so leicht wird es halt gegen Zhang nicht.
Mhm.
Konditionell kannst du ihn natürlich über die Runden so auspowern, das haben wir ja gesehen. Aber deswegen ist der Kampf irgendwie trotzdem spannend. Aber ich denke, das ist halt, ich hoffe, da fliegen die Bomben hin und her. Aber das wünscht man sich so. Aber keine Ahnung, ob das so kommt.
Mhm. Also sollte es zu diesen zwei Kämpfen kommen auf der Bivol Undercard,
Das ist ein krass, ne? Dieser das ganze Event krass. Ist richtig.
Da müsste man ja schon echt mal überlegen, ob man nicht mal doch nach Riad fliegt.
Ja, das ist ein Hammer-Event. Also der Hauptkampf ist ja auch schon hammermäßig.
Also The Zone, wenn Ringlife keine Zeit hat, für euch Interviews zu führen, also wir beide bieten uns gerne für euch an. Ja, wenn ihr das hört.
Das ist halt echt. Ja, aber ich freue mich auf diese Veranstaltung und ich hoffe, dass die Kämpfe auch alle so zustande kommen. Aber daran sieht man ja auch, diese Rückkampfklauseln werden halt eher zur Sicherheit für die Kämpfer abgeschlossen. Aber im Endeffekt, wenn dann jemand mehr zahlt oder du einen anderen Gegner spannender findest, dann wird die auch einfach ausgehebelt. Ne? Dann wird gesagt, ja, hier, du boxst dann gegen den. Ich meine, ja, das kann man sich ja dann auch bei Fury gegen Usyk vorstellen. Ne? Habe ich ja auch letztens noch mit Bernd Böntel drüber geredet. Ich glaube, er hat mir auch gesagt, dass die Saudis das dann eher spannender fänden. Also sollte Fury einmal gegen Usyk verlieren, theoretisch gibt es eine Rückkampfklausel, aber die Saudis finden den Kampf dann zwischen Usyk und Joshua natürlich viel interessanter und den würde man dann direkt danach machen, weil keiner möchte natürlich die beiden gegeneinander sehen, wenn Fury zweimal hintereinander verloren hat gegen Usyk. Dann ist der Reiz an diesem Kampf halt auch schon weg, ne? So ein bisschen. Deswegen kann man sich das da auch vorstellen, dass einfach dann, sollte Fury verlieren, nach seiner Niederlage er dann gegen Joshua boxt. Wenn er dann noch boxt. Als nochmal gegen Usyk. Weil den Hype kriegt man halt nicht mehr dann wieder hergestellt, wenn man so demoliert wurde, irgendwann zweimal von Usyk, was man natürlich nicht weiß.
Was wir ja erst im Mai rausfinden werden, hoffentlich. Genau.
Das sind alles so Gerüchte, was die Leute immer so hören und sich ausdenken und so. Aber zumindest ist es, wissen wir, die Saudis bestehen auf jeden Fall nicht auf Rückkampfklauseln. Das wird auf jeden Fall klar.
Gut. Dann würde ich noch sagen, zum Abschluss noch zwei kleine Meldungen. Einmal der erfolgreiche Amateurboxer Castro Sopa wechselt jetzt zu den Profis. Der ist jetzt bei dem, wie hieß das Management? ProSport, ne?
Musste ich gerade gucken. Bei mir lädt die Seite gerade nicht.
Also, genau, bei ProSport.
Ja, genau, ProSport, das ist, die sind neu, ne? Also das ist ein neuer ProSport, Sportmanagement GmbH. Ist das Management neu gegründet und Cheftrainer ist Conny Mittermeier, Sepp Maurer als Kraft- und Konditionstrainer und Lou Andresche als Berater ist dabei.
Das sind ja doch dann recht bekannte Namen, so die man ja von früher, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war ja Conny Mittermeier und die waren doch, glaube ich, beim Fächer Sportmanagement früher gewesen, ne?
Ja, Mittermeier hat ja schon einige trainiert. Aber stimmt, hat man lange nichts mehr von denen gehört. Wahrscheinlich. Und jetzt geht's dann wieder los. Ich meine, für den Boxer ist natürlich gut. Ich meine, der hat auch einen ganz aufsehenerregenden Rekord. Ich meine, als Amateur, Castro Sopa, 160 Kämpfe, 135 Siege, ist schon eine Hausnummer. Also,
das ist nicht schlecht.
Ist schon krass als Amateur. Und ich glaube, er hatte so ein bisschen, wollte eigentlich aufhören zu boxen, weil es nicht so eine wirkliche Perspektive gab. Und dann hat er halt doch einen Stuttgarter Unternehmer, Yusuf Kamili, gefunden, der ihn halt unterstützt, weil ja, wenn es sich für dich finanziell gar nicht lohnt und du ein Minus machst oder so, alles selbst bezahlen musst, dann kannst du halt auch nicht Profi werden. Da brauchst du schon so ein bisschen Unterstützung. Von daher mal schauen. Also der wird vielleicht einige schöne Kämpfe liefern, denke ich mal. Vielleicht sehen wir ihn ja auch mal irgendwann im Ring. Mal schauen, wo er als erstes boxt.
Wer als nächstes auch noch boxt, ist Jan Meiser. Am 6. April ist ja in Falkensee bei Berlin die IBF-Weltmeisterschaft von Jack Kulkay und auf der Undercup wird er dort gegen Bakram Mutazaliev
Edin Aftic.
Ach, Entschuldigung. Bakram ist der Gegner von Jack Kulkay. Ich habe ihn verlesen.
Ach so, ja, genau, das war der Gegner von
Kulkay. Verzeihung.
Genau. Nee, ja,
ja, man merkt, ich bin ein Mann. Ich kann nicht reden und lesen gleichzeitig. Das klappt nicht.
Ah ja. Also, nee, gegen Österreicher Edin Aftic wird er boxen. Und der ist von Kutsch, wenn ich mich richtig erinnere. Und deswegen ist das so ein bisschen eine Probe für ihn, dass der da, dass die beiden aufeinandertreffen. Also Jan Meiser bringt ja auf jeden Fall mal ganz gute Stimmung, Fans mit. Und ja, Edin Aftic, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist halt ein Kutsch-Neuzugang. Also neuer Boxer, der bei Kutsch unter Vertrag steht, der sich halt gegen Jan Meiser jetzt beweisen soll. Wahrscheinlich auch, das wird ja dann der Heimboxer sein quasi, obwohl natürlich Meiser aus Berlin ist irgendwie auch heim. Aber er hat ja halt jetzt, er ist weder bei Argon noch bei Kutsch unter Vertrag. Von daher ja, mal schauen, also was der Neuzugang so zu bieten hat und wie sich Jan Meiser schlägt, warum nicht, hört sich ganz spannend an und ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Bis jetzt wissen wir noch nicht, ob es irgendwo übertragen wird, das steht da jetzt gerade noch nicht, aber man kann auf jeden Fall schon Karten über Event Team kaufen, wer das gerne möchte.
Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wie manche ja schon von euch mitbekommen haben, haben wir ja bei YouTube die Funktion Kanalmitgliedschaft. Da kann man dann als Leichtgewicht, Mittelgewicht oder Schwergewicht Mitgliedschaften abschließen zu unterschiedlichen Preisen. Und in regelmäßigen Abständen werden wir auch für unsere Kanalmitglieder extra Inhalte machen. Unter anderem werden wir natürlich, also jede Folge, die wir produzieren, ist erstmal exklusiv für die Kanalmitglieder vorher schon sichtbar und dann später für den Rest. Und im Laufe dieser Woche werden wir exklusiv für unsere Kanalmitglieder noch eine Hörerfrage beantworten in einem separaten Video. Da hat uns ein Hörer über Facebook eine Privatnachricht geschrieben und uns gefragt, wie würdet ihr den Kampf zwischen Daniel Dietz und Peter Cadiro finden? So, da gehen wir jetzt in diesem Video ein. Das ist, wie gesagt, exklusiv nur für die Kanalmitglieder. Und das Schöne ist, Samira hat ein bisschen Insiderwissen, was sie mit einbringen kann für diesen Kampf. Deswegen beantworten wir das für unsere Kanalmitglieder natürlich sehr gerne. Gut, wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder an Ostersonntag. Bis dahin bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Bis dahin könnt ihr ja vielleicht noch die Serie The Gentleman oder Roadhouse bingen. Wobei, wie gesagt, Roadhouse hat echt nicht wirklich Handlung, der Film. Aber es sind schöne Prügelszenen drin. Bleibt gesund, macht's gut. Wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss. Ciao.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box Podcast.de